Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Okay, wow, okay, ist richtig an, super. Vielen Dank, James und Noel, für diese schöne Einführung. Wirklich eine heiligende Zeit, dran zu denken, wie sehr Gott uns gesegnet hat und wie sehr das zum Ausdruck gebracht werden muss. Vielen Dank. Ja, heute, wie ihr seht, fangen wir mit einer neuen Serie an, Philipperbrief. Und das ist wirklich ein starker Brief, das kann man sagen. Ne? Jeder, der den Philipperbrief gelesen hat, es gibt viel da drin, was man auspacken kann. Aber vor dem wir da eintauchen, möchte ich über einen Vorfall, das ich diese Woche erlebt habe, besser gesagt, dass mein Sohn diese Woche erlebt hat, mal erzählen. Und zwar, wie ihr wisst, war diese letzte Woche ziemlich warm. Ne? Es war richtig so Hochsommerwetter und richtig erdrückend wegen der Luftfeuchtigkeit. Und deswegen haben wir, wie viele andere mal gemacht, das war einfach mal spontan zum Freibad fahren. Und das war auch Familie gemacht. Wir sind zum Freibad hingefahren und natürlich ging es den Kindern richtig gut. Und da gibt es in Waiblingen, wo wir wohnen, gibt es am Freibad so eine Rutsche, die richtig breit ist und viele Leute können diese Rutsche runterrutschen. Und Benaya und mein zweiter Sohn Simon waren rutschen und es gab einen kleinen Unfall, wo der Simon aus Versehen auf Benaya sein Gesicht gelandet ist. Und dann ging es rund. Ne? Da kam der Benaya her, hat ein bisschen geblutet aus der Nase, aber es war auch dann so ein bisschen schräg, haben uns aufgefallen, dass die Nase nicht mehr so richtig gerade war. Und da haben wir natürlich, das wurde fraglich, hey, ist deine Nase gebrochen? Dann gibt es die Fragen, hey, wo tut's weh und so weiter. Und wenn man nicht sicher ist, was macht man dann? Man fährt zur Notaufnahme. Ne? Und wenn ihr etwas über mich erfahren möchtet, ich mag die Notaufnahme gar nicht. Oder Krankenhäuser im Allgemeinen. Es war nicht immer so, aber in den letzten 5 Jahren gab es ein paar kleine Unfällchen, sage ich mal, wo ich längere Zeit im Krankenhaus verbringen musste und seitdem betrachte ich Krankenhäuser eher als Gefängnisse, als Orte, wo man eigentlich geheilt wird. Das ist richtig krass, man kann nicht aus dem Bett so. Und deswegen kann ich es gar nicht leiden, ein Krankenhaus zu fahren. Aber mein Sohn, seine Nase steht so ein bisschen schräg, ne, und sagt, okay, ich muss sie mal hinfahren. Und dann gehen zum Krankenhaus. Und wirklich, es ist so ein Ort, wenn man da reingeht. Man ist dankbar für Medizin, man ist dankbar dafür, dass man Hilfe bekommen kann. Aber wenn man nämlich da reingeht, dann ist es so erdrückend und deprimierend. Ich meine, es gibt so viele Leute, die in Not sind. Ne? Man sieht das. Und es ist nicht so ein Ort, wo man sagt, hey, hier möchte ich abhängen, das ist richtig angenehm. Ne? Und für mich ist es so, jedes Mal will ich einfach da raus, sofort einfach ausreißen und sagen, ich will hier weg. Und weil es so ein unangenehmer Ort ist. Aber zur gleichen Zeit ist es auch ein Ort, wo man mit einer tiefen Wahrheit des Lebens konfrontiert werden kann. Und das ist eine dankbare Einstellung. Ja? Weil man sieht, hier sind Menschen, die wirklich in manchen Hinsicht in den schlimmsten Lage ihres Lebens sind und befinden und irgendwie was durchmachen müssen. Und sogar wenn man selber nicht in der Lage ist, ist man damit konfrontiert. Sagt, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt in dieser Person in ihre Schuhen stecken würde? Und man merkt auch, dass weil man in so einer stressigen Situation ist, dass man schnell an die Grenzen kommt. Wenn nicht einer selber, sondern jemand anders. Eine Sache, die mir so, ich glaube, weil es so ein heißer Tag war, waren mehrere ältere Leute da in der Notaufnahme und eine ältere Dame hat wirklich so gejammert und geflehen, bitte helft mir, mir geht's richtig schlecht. Und was tut man da? Ne? Man sieht das und das macht was mit einem. Und man fragt sich selber, wie würde ich denn reagieren, wenn ich in ihrer Lage wäre? Das ist eine starke Frage. Und das ist eigentlich eine Frage, die man sich in diesem Philipperbrief erfassen kann. Wie kommt man durch schwierige Lebenslagen hindurch in Stärke und Ausdauer? Denn das ist eine kritische Frage. Alles ist schön, wenn alles gut läuft, aber was passiert, wenn was schief läuft? Wie benehmen wir uns? Das legt vieles aus. wenn wir sofort einbrechen, wenn wir sofort wegen einer Kleinigkeit durchdrehen oder umknicken irgendwie, heißt es, wie es so sehr in eins von den Sprüchen mir gefällt, dann ist man schwach, dann hat man eine Schwäche. Und wie kann man das überkommen? Und eigentlich geht es darum im Philipperbrief, eigentlich im heutigen Abschnitt. Und wie gesagt, wir fangen diese neue Serie an und der Philipperbrief ist eigentlich sehr geeignet für dieses Thema, weil es von natürlich Paulus her geschrieben worden ist, aber er saß im Knast, als er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und die Gemeinde in Philippi befindet sich übrigens im nordöstlichen Teil von Griechenland, wenn ihr es so einschätzen könnt. Höchstwahrscheinlich ist man sich sicher, dass Paulus eigentlich in Rom saß, im Gefängnis, und dort diesen Brief hier erfasst hat. Und er schreibt an die Philippa-Gemeinde und erfasst bestimmte Themen. Und wir wollen diese Themen dann in diesem Monat eigentlich ein bisschen durchgehen. Heute geht es darum, Kraft und Freude in allen Umständen ausleben zu können. Und um das gut zu verstehen, wollen wir einen Abschnitt lesen. Das wäre Abschnitt Kapitel 1, Verse 12 bis 26. Ihr könnt selber in euren Bibeln folgen oder auf dem Bildschirm auch. Ich habe hier alles aufgezeichnet, könnt ihr auch mitlesen. Aber tauchen wir einfach ein und sehen, was Paulus über dieses Thema zu sagen hat. Da steht: Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist es inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem, durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist, darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben ist für mich Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Der ist nicht lebensmüde hier, übrigens, wenn ihr euch da fragt. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf dieser Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Amen. So. Kraft in allen Umständen. Es gibt ein paar Punkte hier, die Paulus wirklich gut andeutet. Und den ersten Schluss, den wir herausziehen können, ist, dass Schwierigkeiten in Gottes, in seiner Welt nicht zwecklos sind. Leiden ist nicht zwecklos, sogar wenn es einem zwecklos vorkommt. Man kann es auch so ausdrücken: Gott hat einen Plan. Und das sehen wir in dem, dass Paulus seine Lage, die nicht sie ideal ist, muss man sagen, er sitzt im Knast und er wartet auf sein Gerichtsverfahren, dass seine Mission dadurch nicht eingeschränkt worden ist. Obwohl er selber nicht rausgehen kann, obwohl er selber nicht frei ist, in die Gemeinden zu gehen. Was steht hier? Er sagt, allen Bewachern und auch übrigen Menschen ist es klar geworden, dass er des Evangeliums willen wegen im Gefängnis sitzt. Und was das generiert hat, ist Interesse und Mut. Ne? Man fragt sich, warum bist du hier? Ja, ich bin hier, weil ich ein Christ bin. Oder ich lehre Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Und das hat unter der ganzen Wache Interesse gezeugt. Menschen, die eigentlich normalerweise nichts am Hut mit dem Herrn zu tun gehabt hätten, haben von Jesus Christus, Jesus von Nazareth gehört. Und nicht nur das, die anderen Gläubigen in der Stadt sind dadurch ermutigt worden. Eigentlich ist genau das Gegenteil, was erreicht worden wollte, passiert. Und das ist, dass das Evangelium weiterhin ausgebreitet ist. Es hat sich erweitert. Es ist nicht eingedämmt worden. Es ist nicht eingeschränkt worden. Und da sehen wir wirklich, wie Gott seinen Plan in jeder Lage umsetzen kann. Und Paulus ist das bewusst. Deswegen kann er das auch schreiben. Was Gutes, Hoffnung, ist durch diese schlechte Lage passiert. Gott hat das Böse zum Guten umgewandelt. Und Paulus sieht das. Und zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, dass Paulus eigentlich schon länger mit dem Herrn unterwegs gewesen ist. Und er hat vieles erlebt in seinem Leben zu diesem Zeitpunkt. Es gibt sogar einen Abschnitt im Neuen Testament, wo Paulus einfach alles aufzählt, was ihm widerfahren ist. Es ist wie ein Actionfilm. Also man denkt, entweder hat dieser Typ den schlimmsten Pech auf der Welt oder ist ein Actionstar irgendwie. Aber er hat alles erlebt. Und trotzdem steht er noch auf den Beinen. Und trotzdem ist er voll Zuversicht. Und trotzdem dankt er dem Herrn. Das ist übernatürlich, übermenschlich fast. Wie bekommt man das? Können wir das überhaupt selber ausleben? Und die kurze Antwort ist ja. Ja, das kannst du und ich auch. Und wenn man sein Leben betrachtet, was man so diese Liste durchliest, alles, was er erlebt hat, er wurde, ich weiß nicht, dreimal ausgepeitscht oder mit Stöcken geschlagen, gesteinigt, war schiffbrüchig, hat gehungert, war kalt, hat Durst gehabt, alles Mögliche. Erleben wir das selber in unserem Leben? Haben wir das irgendwann mal auch so erlebt wie er? Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass wir in unserem schönen Land hier in Deutschland und in unserer modernen Zeit das eher nicht erlebt haben. Dass wir eigentlich nicht viel gelitten haben. Und trotzdem haben wir Schwierigkeiten damit, wenn Sachen schief gehen. Warum ist das so? Das hat alles mit Einstellung zu tun. Das hat alles mit Perspektive zu tun. Paulus hatte eine Perspektive, die ihn darüber hinausbringen konnte. Und er hat eigentlich, ich glaube, eine Gewohnheit entwickelt, die ihm dazu gebracht hat, zu fragen, was möchte Gott durch diese Lage erreichen? Was möchte Gott durch diese Lage erreichen? Wenn ich zurück an meinem Beispiel mit dem Krankenhaus denke, was möchte Gott durch diesen kleinen Besuch, den ich mit meinem Sohn im Krankenhaus gemacht habe, erreichen? Nun, ich kann nicht direkt sagen, hey, das ist genau passiert, aber wenn ich zurückdenke, sehe ich schon Positives, das herausgekommen ist. Mein Sohn und ich haben was zusammen erlebt. Wir haben gemeinsam was erlebt und das bindet Leute zusammen. Ja? Das bindet einen. Und jetzt haben wir auch ein Erlebnis, das wir weitergeben können. Gott sei Dank ist seine Nase gerade, nichts ist daraus geworden. Aber wir haben da was erlebt. Wir haben gesehen, okay, das System, wie das jetzt im Krankenhaus funktioniert. Und wir haben einen guten Austausch mit einem Arzt gehabt und alles. Und man sieht schon, Gott wirkt. Er zeigt uns was. Das war nicht zwecklos, dass wir da hingefahren sind. Aber das hat alles mit Einstellung zu tun. Und ich muss ehrlich zugeben, dass als ich da war, war ich nicht sehr, sage ich mal, heilig in meiner Einstellung. Ne? Ich habe eher gemeckert, ich will nur raus und so weiter. Ne? Und das sage ich schämend. Ne? Das ist für mich ein Scham, dass ich das überhaupt zugeben muss. Aber ja, das zeigt, dass unsere Einstellung wirklich da wichtig ist. Und wie können wir unsere Einstellung wirklich auf dieses höhere Niveau bringen? Eigentlich können wir das gar nicht. Das ist in unserer Menschlichkeit nicht möglich. Aber wir können es durch der Hilfe vom Heiligen Geist erreichen. Und wir haben ja gerade eben eine Serie über den Heiligen Geist abgeschlossen. Und wenn ihr euch zurückerinnern könnt, was macht der Heilige Geist eigentlich? Das ist ja die dritte Person von der Dreieinigkeit. Und er leitet, ermutigt und befähigt uns, in Kraft Gottes zu leben. was Jesus gesagt hat. Wenn ich nicht gehe, kann der Helfer nicht kommen, hat er ja gesagt. Und der Helfer ist der Heilige Geist. Er steht uns bei. Er wird uns den Weg zeigen. Aber es kommt mit einem Asterisk, sage ich mal. Eine Sache müssen wir wirklich berücksichtigen, und das ist, dass wir den Heiligen Geist nicht trüben. Der will uns helfen, aber wenn wir nicht auf ihn hören, wir sagen, du weißt nichts, oder wir wenden uns von ihm ab, oder wir geben ihm nicht den Platz in unserem Leben, den er einnehmen soll, dann können wir auch seine Stimme nicht mehr hören. Es trübt den Heiligen Geist. Ist ja eine Person. Er hat Gefühle. Er hat Wünsche. Ihn kann man trüben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufpassen, dass wir ihn nicht trüben. Sonst kann er uns auch diese Einstellung nicht zeigen, wie wir da hinkommen. Ein zweiter Punkt, ist, dass wir auch sehen, ist, dass Paulus schreibt eine weitere interessante Aussage, und das ist, dass in seiner Mission manche den Jesus aus falschen Motiven predigen, ne? Aus Neid, Streit oder Eigennutz. Die haben gesehen, hey, in dieser Botschaft steckt was drin, das Menschen bewegt. In dieser Botschaft steckt was drin, das die Türen öffnet. Ich will diesen Einfluss benutzen, um selber Gewinn zu erzeugen, für mich selber. Also etwas Gutes genommen und es als Böses anwenden. Und ich würde, wenn ich jetzt in Paulus Schuhe stecken würde, würde ich sagen, das ist wirklich schlecht, ich würde mich richtig ärgern. Das ist nicht richtig, das ist ungerecht, diese Leute sind Sünder und die müssten bestraft werden, und wenn ich schon von Gott beauftragt bin, dann will ich sie dann auch verfluchen und sie dazu gönnen, dass es ihnen Schlechtes widerfährt. Und sagt das der Paulus? Sagt der Paulus das? Nein. Was sagt er denn? Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird, mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Da sehen wir hier, das Erste, das wir uns an erinnern müssen, ist, dass in Schwierigkeiten, in Gottes Ökonomie, sage ich mal, in seiner Wirtschaft, nicht zwecklos sind. Erstens, es gibt immer einen Zweck, und das Zweite ist, dass Mission wichtig ist. Dass man verstehen muss, was ist meine Mission? Was ist meine Mission? Das gibt uns Halt. Es gibt Halt, deinen Zweck zu verstehen und zu wissen. Und wenn man keinen richtigen Lebensziel hat oder weiß, was es ist, dann ist die Gefahr dadurch, wenn man in eine unstabile Lage kommt, wirklich aus den Rahmen geschmissen zu werden. Es gibt uns keine Halt, wenn wir nicht wissen, wohin wir im Leben unterwegs sind. Was ist deine Mission? Das ist meine Frage nicht. Was ist deine Mission? Weißt du, was deine Mission ist? Weißt du, was für eine Mission Jesus dir beauftragt hat? Weil in Paulus' Lage hier, das ist, was ihn Halt gibt. Er weiß, es gibt Menschen, er hat richtige Feinde gehabt, die sich gefreut haben, dass er im Knast sitzt. Ah, der Paulus ist jetzt weg, jetzt kann ich in seine Fußstapfen reinsteigen und den anderen was sagen und durch seine Botschaft für mich selber Gewinn erzeugen. Das ist Betrug. Ja, das ist, wie auf Englisch sagen, Character Assassination. Richtige Feinde waren unterwegs. Und was sagt Paulus? Wunderbar, die verbreiten Botschaft Jesu, ohne es zu wissen. Das ist eine krasse Einstellung, dass er in dieser Lage einfach so dankbar sein konnte. Aber er wusste, was seine Mission ist. Er wusste, wofür er lebte. Er wusste es. Und wenn Menschen, und was wir eigentlich hier sehen, ist, dass Menschen eine Schwäche haben. Wir haben eine Schwäche, und die Schwäche ist, dass wir immer unser eigenes Ding durchführen möchten. Dass wir sind eigentlich gar nicht so dran interessiert, Jesus oder Gott nachzufolgen. Wir sind eher daran interessiert, wie kann ich einen Gewinn davon bekommen. Das ist unsere natürliche Einstellung als Menschheit, leider. Das sieht man. Wir nutzen uns gegenseitig aus und wollen auch den Gott ausnutzen. Und das ist diese Krankheit. Deswegen ist ja Jesus auch gekommen, um für diese Krankheit zu sterben, damit wir davon geheilt werden. Aber wir müssen immer noch damit irgendwie kämpfen. Und weil das so ein tiefgreifendes Thema ist, ja, eins von den Sachen, die uns am meisten Ärger im Leben bereitet, sind die Schwächen unseres Mitmenschen und auch unsere eigenen Schwächen. Das ist, da dreht man richtig durch. Aber deswegen ist auch wichtig, daran zu erinnern, was die Mission ist, was der Auftrag ist. Ja? Was ist der Auftrag? Anderen von Jesus zu erzählen. Und das bringt dazu, dass wir dann auch, wie er es gesagt hat, andere segnen können. in schwierigen Situationen Gutes tun können, dass wir anderen Hoffnung spenden können, gegenseitig. Und das heißt dann auch, dass wir auch Ausdauer dadurch aufbauen. Und Paulus hat Ausdauer dadurch aufgebaut. Er konnte durch seine Erfahrungen zum Punkt kommen, sagen, die Mission ist am wichtigsten. Die Mission ist am wichtigsten und Jesus hat die Fähigkeit geschenkt, diese Mission umzusetzen. Und er hat auch dran gedacht, dass Jesus auch gesagt hat, dass er nicht für die Gesunden zur Welt gekommen ist, sondern für die Kranken. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man ihn als Heiland angenommen hat und sein Leben ihm gewidmet hat, werden schwierige Leute einem in sein Leben reinkommen. Weil er schickt diese Menschen. Warum? Weil du und ich, diejenigen, die jetzt mit ihm unterwegs sind, wir sind die Abgeordneten oder die Gesandten, die ihn da stellvertreten auf Erde. Wenn Menschen Nachfolger Jesu sehen, sehen sie eigentlich ein gewisses Angesicht Jesu auf Erden. Das ist was der große Unterschied zwischen Jesus körperlich hier sein und sein Helfer hier sein ist. Da ist der große Unterschied da drin. Wenn man den Helfer angenommen hat, wenn man zum Glauben gekommen ist, der Helfer in einem ist, dann bist du das Angesicht Jesu. Und deswegen werden interessante Leute dir im Leben kommen. Der Gott schickt diese Menschen, damit die Kranken geheilt werden. Und die machen einen verrückt. Das ist die Wahrheit. Ne? Aber zur gleichen Zeit, wenn man sieht, was ist die Mission, dann kann man durch diese Schwierigkeiten hindurchschauen und sehen, wo es eigentlich geht. Und dann kann man da eine richtige Antwort bereiten. Und man muss auch bedenken, dass Mission ist wichtig, aber wie schon gesagt worden ist, wir sind alle schwach. Jeder von uns hat Schwächen. Und deswegen sagt Paulus ja auch, weil ihr für mich, er erwähnt das, weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Er schreibt an die Philippa-Gemeinde und sagt, ja, ich bin in einer schwierigen Lage, aber ihr betet für mich. Was Paulus da eigentlich zugibt, ist, dass er auch selber schwach ist. Dass er selber diese Kraft nicht in sich hat. Er braucht diese Gebete. Ne? Er braucht, dass Menschen für ihn eintreten und bitten, dass Gott ihn stärken. Und das gilt für uns auch. Das gilt für uns auch und deswegen sind wir als Gemeinde, legen wir großen Wert auf Gebet. Deswegen wollen wir ja auch regelmäßig uns zusammenfinden, um gemeinsam zu beten. Also nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam. Deswegen machen wir auch unser Wednesday Night Prayer, wie wir es nennen, wo wir am Mittwoch um 7 Uhr hier uns in diesen Räumlichkeiten treffen, einfach zu beten. Weil es wichtig ist, weil wir schwach sind. Wir brauchen Gebet, wir brauchen einander. Und wenn wir beten, in gewisser Hinsicht stiften wir Frieden für die Welt. Und was hat Jesus über Friedensstifter gesagt? Glücklich sind die, die Frieden stiften. Denn die Welt braucht Frieden. Die Welt ist voller Chaos. Die Welt ist voller Schmerz und Leid und Hass und alles, was schlecht ist. Die brauchen nicht mehr Schlechtes, die brauchen nicht mehr Negatives. Die brauchen Hoffnung, die brauchen Heilung, die brauchen Frieden. Und der Einzige, der richtigen Frieden bringen kann, ist Jesus Christus selber. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das ein Teil von unserem täglichen Leben machen. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, muss ein reges Gebetsleben führen. Sonst wird man in dieser Schwäche bleiben. Und man wird nicht in jeder Umständen, wie der Gott es von uns, für uns wünscht, wirklich als Sieger hervorzugehen. Hier ist es auch wichtig, vor Augen zu behalten, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden muss. Dass man aktiv vorausgeht und den Heiligen Geist einlädt, einen zu erfüllen. Und das hilft uns, unsere Augen auf das ultimative Ziel zu setzen. Und wie drückt das der Paulus aus? Der sagt, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur ein Gewinn. Das ist eine sehr interessante Aussage. Weil es beinhaltet so viel Hoffnung. Hört mal nochmal. Christus ist mein Leben und Sterben für mich ein Gewinn. Eins von den Sachen, als wir in der Türkei waren, die wir oft eigentlich begegnet sind, ist, wie sehr Leute, wenn jemand gestorben ist, war es immer so elend. Es war so elend, wenn jemand dort gestorben ist, weil sie keine Hoffnung haben. Denen wird nicht keine Hoffnung gelehrt. Die sagen, wenn man stirbt, dann könnte man wahrscheinlich direkt in den Himmel kommen, aber höchstwahrscheinlich geht es in die Hölle, weil die Sünden, die du aufgebaut hast, nicht genügend sind, oder die guten Sachen, die du aufgebaut hast, nicht genügend sind, deine Sünden auszulöschen oder wenigstens zu begleichen. Und es war immer, wann immer es Beerdigungen in der Türkei gab, war es immer so richtig herzzerreißend. Die Menschen haben nur geheult, die hatten keine Hoffnung und alles war nur Abschied. Nur Abschied. Für sie war es aus. Tod ist nicht, war nicht etwas, worauf man sich gefreut hat. Es war etwas, vor dem man sich gefürchtet hat. Und das sah man richtig. Und im Gegenteil dazu, was sagt Paulus hier, Sterben ist für mich nur ein Gewinn. Was er damit sagen möchte, ist, dass das ist nicht ein Ende, das ist ein neuer Anfang. Dafür laufe ich. Wir laufen für das Ewige. Und diese Mentalität zu haben, Christus ist mein Leben, Sterben für mich Gewinn, einfach mal das darüber zu denken, zu sagen, was heißt das eigentlich? Dass in jeder Lage ich, mein Leiden ist nicht zwecklos, ja, Christus ist mit mir und wenn das sogar schief gehen sollte und mein Leben hier ausgelöscht ist oder mein Körper versagt irgendwie und ich bin nicht hier bin, dann ist es noch besser. Dann ist es noch besser. Und das gibt Kraft, durch alle Lagen hindurchzugehen, wenn man diese Mentalität wirklich auslebt. Aber das kommt nochmal mit einem Asterix, um dahin zu kommen. Das passiert nicht über Nacht, sondern das ist eine Sache, die man über die Zeit hinaus auslebt. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, dass in Jesus, mit Jesus gibt es keine halben Sachen. Entweder bist du völlig dabei oder du bist nicht. Wenn man halbe Sachen macht, heißt es, dass man eigentlich nicht so dabei ist. Man muss mit allem, was man hat, Jesus nachgehen. Und das ist eigentlich, was Paulus hier spürt. Er geht mit alles, was er hat, dem Jesus nach. Alles steht auf ihm für im Spiel. Nichts ist dem Jesus irgendwie unantastbar. Ja? Er sagt, alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, ist für dich. Und seine Richtlinie ist Christus. Alles, was er macht, ist Christus. Und eigentlich sollte das jede Richtlinie für jeden von uns sein. Dass nicht nur diejenigen, die jetzt wie Paulus im vollzeitigen Dienst sind. Ne? Jeder von uns, wenn du dich als Christ bezeichnest und du sagst, ich bin ein Christ, ich bin Nachfolger Christi, ist die Erwartung, dass du ihm alles gibst. Alles. Und er wird uns nicht dazu zwingen. Er zwingt uns nicht dazu, weil er ein gütiger und liebevoller Gott ist. Aber wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht in seiner Kraft leben. Man muss ihm alles hingeben. Und was heißt das? Mal daran zu überlegen, ich will dich mal challenge und sagen, was heißt es, ihm alles in deinem Leben überzugeben? Was heißt das denn? Und die Antwort werde ich dir zeigen. Ich weiß, dass es auch manche gibt, vielleicht hört ihr auch im Podcast mit, die den Herrn nachfolgen wollen, aber wie der Jesus schon ausgedrückt hat, die Hand auf dem Flug haben, aber nach hinten schauen. Was das heißt ist, ich bin nicht ganz committed. Ich bin nur halbwegs da. Nicht sehr willig. Ich gehe den Jesus nach, aber ich will nicht aufgeben, was in meinem alten Leben da ist. Und das ist eine gefährliche Lage, weil es gibt eine Person, die zurückgeschaut hat in der Bibel und ihr ging es nicht sehr gut. Die Frau von Lot, ne? Als sie von diesem von dieser Katastrophe entkommen sind, hat der Gott Lot und seiner Familie gesagt, dass sie nicht nach hinten schauen sollten. Und sie schaut nach hinten und die ist dann ausgelöscht. Und so ist es genau. Wenn wir nicht 100% committed sind, kommt irgendwann mal ein Punkt in unserem Leben, wo wir einfach einbrechen. Wo die Welt stärker sein wird als der Einfluss Jesus in unserem Leben. Und das ist nicht ein guter Ort. Da schwindet die Hoffnung, da schwindet die Kraft, da schwindet die Ausdauer. Und das wollen wir nicht für euch. Das will keiner von uns eigentlich. Und deswegen ist es wichtig, was damit anzufangen, mit diesen Wahrheiten. Was fängt man damit an? Ja? Wie kann man keine halben Sachen machen? Und deswegen kommen wir zu unseren Action Points, unsere berühmten Action Points. Ne? Und die Frage ist, wie kann man in jeder Lebenslage kraftvoll durchkommen und sogar wachsen? Wie Paulus. Und das Erste ist, wir müssen uns aufrüsten. Wir müssen unsere Grundlage auf Jesus Christus stellen. Erstens durch Bekehrung. Und wenn man ihn nicht kennt, wie bekehrt man sich? Jesus sagt es so. Er sagt, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das heißt, dass niemand einen anderen dazu zwingen soll, Christ zu werden. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und man erzählt davon, man erzählt anderen Menschen von Jesus. Er klopft an, er sagt, lass mich rein. Und Jesus ist ein guter Gast. Er wird sich nicht reinforcieren. Er kommt rein, wenn man ihm die Tür öffnet. Aber man muss ihm die Tür öffnen. Und nun, nachdem er reingekommen ist, was macht man dann da? Wie kann jemand ein Nachfolger Jesu werden? Ganz leicht, so wird es beschrieben. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, erstmal muss man erkennen, dass er der Herr ist. Herr heißt was? Er regiert über alles. Ihm gehört alles. Ich bin nicht mehr der Bestimmer, er ist mein Bestimmer. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, okay, noch wichtig hier ist, dass man es mit dem Mund bekennt, dass es nicht nur innerlich ist oder ja, die Idee gefällt mir, aber es muss ausgedrückt werden. Das muss gezeigt werden, es muss bezeugt werden. Und man muss das mit dem ganzen Herz glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wird man gerettet werden, so steht es hier. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer von seinem Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. So kommt man in eine Beziehung mit Jesus. So bekehrt man sich, zu sagen, du hast alles, du bist derjenige, der, wie du es gezeugt hast. Du bist derjenige, wie du es gezeugt hast. Du bist der auferstandene Herr. Du bist derjenige, der die Sünder von den Geretteten getrennt wird, der das Richtige tut. Du bist der große Richter und ich gebe dir mein Leben. Das ist so wichtig, dass wir das tun. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich dazu ein. Einfach das mal, diese Stelle, das ist Römerbrief, Kapitel 10, Verse 9 bis 11 mal durchzulesen und fragen, habe ich das wirklich getan? Und wenn du es getan hast, dann weißt du es schon. Das ist nicht irgendwie, um Zweifel zu erzeugen, sondern zu sagen, aber dass man, so kommt man zum Glauben. Das ist der erste Schritt, ne? Dass man seine Grundlage auf Jesus Christus baut. Und zweitens, das ist für Menschen, die diesen Schritt gemacht haben, dass man sein Leben völlig und komplett dem Jesus übergibt. Was sagt ihr? Jesus sagt zu dem reichen jungen Mann, etwas fehlt dir noch. Übrigens, dieser reiche junge Mann war sehr gut unterwegs, er war sehr fromm unterwegs. Er war ein guter Kirchenteilnehmer, sagen wir mal so. Ne? Er hat alles getan, aber ihm fehlte noch was. Was sagt Jesus? Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und davon reden wir eigentlich. Was Jesus hier sagen will, sagt, er will nicht sagen, hey, ihr dürft nicht reich sein. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt zu diesem jungen Mann, es gibt Sachen in deinem Leben, die gerade wichtiger als ich bin für dich. Die musst du aufgeben. Du musst deine Sicherheit von das Weltliche auf mich legen. Du musst deine Sicherheit davon trennen und auf mich vertrauen. Diese Sachen, all dein Reichtum in dieser Welt, die kannst du nicht mitnehmen. Die werden nichts taugen. Ich habe neulich ein Zitat von Steve Jobs gelesen, kurz vor dem er gestorben ist. Und er sagt, eine 3.000-Euro-Uhr oder eine 30-Euro-Uhr tun genau das Gleiche. Reichtum bringt nichts, hat er gesagt. Das Einzige, was wichtig ist, ist Beziehung. Das waren eins von seinen letzten Aussagen. Er hat gemerkt, wie wichtig Beziehungen sind, wie wichtig es ist, das Wesentliche im Leben zu ausleben. Und all dieses Reichtum, das man sich anhäufen kann, das bringt nichts. Höchstens nur Sorgen. Ne? Wenn man viel Eigentum hat, kümmert man sich um diesen Eigentum, statt um das, was Gott wichtig ist. Und das sind Menschen. Und das ist, was Jesus diesem jungen Mann sagen wollte. Er sagt, leg dein Wert auf mich und komm und folge mir nach. Was heißt ihm nachfolgen? Das heißt, bereit sein, alles aufzugeben. Das heißt nicht, alles aufgeben zu müssen, aber man muss da bereit sein. Man muss da bereit sein, zu sagen, ich gebe alles auf, wenn du mich dazu rufst. Ich lasse es liegen. Ja? Und wie kann man das eigentlich praktisch machen? Indem man nicht nur in die Gemeinde kommt, sonntags, sondern auch was dadurch tut, dass man mitwirkt. Ja, ich sage das nicht, um irgendwie einen Guilt-Trip zu geben, aber einfach zu sagen, egal in welche Gemeinde ihr geht, wirkt irgendwie mit. Das ist der erste Schritt, sein Leben völlig den Herrn zu widmen, zu geben, durch das Ausleben. Und Petrus drückt es auch so aus. Er sagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere fragen, nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Ich bin kein Evangelist. Ja? Ich bin nicht so ein Typ, der gerne auf die Straße geht und sagt, hey Leute, ihr müsst euch bekehren, ihr seid alle Sünder, die Hölle ruft und so weiter. Und das bin ich nicht. Und das kann auch nicht jeder, soll auch nicht jeder. Ja? Wir sind ein Körper, wir haben alle verschiedene Rollen im Leib Christi. Aber wir müssen alle dazu bereit sein, eine Antwort auf die Hoffnung, die uns erfüllt, geben zu können. Das ist jeder seine Aufgabe. Und wie bekommt man das, wenn man regelmäßig mit Jesus Zeit verbringt und von ihm hört? Dann weiß die, wie man es tut. Und dadurch ist natürlich der zweite Punkt sehr wichtig, dass wir regelmäßig mit Gott reden. Innerlich und auch gemeinschaftlich. Und das heißt natürlich Gebet. In jeder Lebenslage. Gebet sollte nicht etwas sein, das wir nur ab und zu mal am Tag tun, sondern es ist eine Einstellung, die man ständig ausleben soll, idealerweise. Ja? Es sagt, betet ständig, steht es ja auch im Neuen Testament. Betet die ganze Zeit. Was heißt das denn, dass man ständig in der Ecke sitzt und so die Hände gefaltet betet? Nein, das heißt, man denkt mit Gott. Ja, man nimmt ihn mit alles rein, wenn man in einer Lage ist, wo man nicht weiter weiß, hey Gott, bitte gib mir Weisheit. Einfach so ein kurzes Gebet, dass man einfach ihn mit alles mit reinnimmt. Wenn man eine Not sieht, hey Gott, hilf dieser Person oder gib mir Weisheit, was ich hier tun kann, wenn man wirklich spürt, dass man da etwas getan werden muss. Davon redet eigentlich hier, was Gott uns sagen möchte, dass wir ständig am Gebet sein sollen. Und die andere Sache ist, dass Gebet eigentlich ein Dialog ist. Es ist nicht nur einseitig. Ja? Es ist nicht nur, dass wir gehen und sagen, ich erzähle ihm alles, was ich brauche, sondern wir können ihn auch fragen, hey Gott, was willst du von mir? Oder erzähl mir was. Ich habe das schon öfters mal in meinem Leben gemacht, wo ich gesagt habe, Gott, gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Und fast jedes Mal kam eine Antwort zurück. Entweder durch das Wort oder durch ein Wort von jemand anderem, oder einfach so ein Eindruck. Ja, aber wir können in unserer Gebetszeit auch Gott fragen, willst du mir was zeigen? Gibt es etwas, was du mir beauftragen möchtest? Oder mache ich das Richtige? Aber wir müssen Gott diese Fragen stellen. Er antwortet uns auch. Und wir müssen mit ihm im Gespräch bleiben. Ja? Und er wird uns zeigen, wie wir durch jede Lebenslage durchkommen können. Und das Letzte ist, dass wir unsere Augen aufs Ziel richten müssen. Und was ist das Ziel? Jesus Christus. Es steht im Hebräerbrief, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, nach anderen Lehren oder andere kulturelle Einstellungen oder andere verschiedene Gedanken, die nicht sich mit dem Wort Gottes mit übereinstimmen. Das ist sehr wichtig. Es gibt viele interessante Philosophien auf der Welt, ja? Aber wenn sie nicht mit dem Wort, mit der Grundlage übereinstimmen, sind sie es nicht wert. Die werden einen von dem Weg abbringen. Was steht hier? Wir sollen nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Weg. Und das muss man fest glauben. Das gibt Halt. Was steht hier? Er, Jesus, hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren. Er wird unser Glauben bewahren, wenn wir mit ihm sind, bis wir am Ziel sind. Er wird uns durchtragen, aber wir müssen mit ihm mithalten. Weil große Freude auf ihn wartete, das ist, was er gemacht hat, er duldete Jesus dem Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Er hat gelitten für uns. Er hat gelitten, weil er wusste, ich muss meine Mission erfüllen. Und er hat nicht aufgegeben. Der ist der Erste. Und wenn es jemand schon erreicht hat, gibt er uns auch die Fähigkeit, das Gleiche zu tun. Dass wir genau wie Paulus in jeder Lage voller Dankbarkeit sein können. Das ist eigentlich ein Merkmal von einem Gläubigen, dass diese Dankbarkeit aus einem raussprudelt. Und das kommt daher, indem wir uns in seine Gegenwart immer bringen. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt ja auch, komm und folge mir nach, dass wir einfach sagen, wo auch du mich hinführen möchtest. Und er gibt uns auch diese Aufgabe, ja? Wenn wir ihm nachfolgen, müssen wir was aufopfern. Es verlangt von uns was ab. Man kann nicht das zu diesem Punkt kommen, ohne dass wir etwas aufopfern. Das ist halt so. Er hat sich für uns aufgeopfert und wir müssen auch etwas für ihn aufopfern. Und das ist unser Leben. Das ist alles. Aber was sagt hier Jesus? Er sagt was? Jeder, der vieles, der sein ganzes Hab und Gut und seine Familie für mich aufgeopfert hat und verloren hat, sagt er was? Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Schon hier auf dieser Erde hundertfach zurückerhalten. Es ist gar kein Verlust, es ist nur ein Gewinn. Ihm nachzufolgen ist nur ein Gewinn. Aber es ist nicht, also von einer menschlichen Sicht macht es keinen Sinn. Aber das ist der einzige Gewinn. Und das ist das Geheimnis zur Freude und Kraft in Niederlage. Wenn man das macht, wenn man diese drei Sachen macht, ja, man rüstet auf, man redet mit Gott, man richtet sein Auge auf Ziel. Und das ist genau, was Paulus in dieser Lage gemacht hat. Und er ist da durchgekommen. Und jetzt schon, 2000 Jahre später, lesen wir seine Worte. Es hat so eine riesige Auswirkung gehabt. Und ich will einfach diese Frage dir stellen. Was glaubst du, was für eine Auswirkung dein Leben haben könnte, wenn du so diese Sachen umsetzen würdest? Ich glaube, das Potenzial ist riesengroß, unglaublich groß. Aber unser Glaube ist immer zu klein fast. Ne? Wir glauben selber nicht dran, dass das möglich ist. Aber jeder von uns hat dieses Potenzial. Nicht, weil wir stark sind, nicht, weil wir so talentiert sind, ja, nicht, weil wir so klug sind. Nein, weil der Heilige Geist in uns lebt. Wir müssen das nur aktivieren. Aber dieses Aktivieren, da ist das Spannende. Und da liegt es ein bisschen an unserem Willen. Wer will das mehr aktivieren als andere? Und das ist die Frage, mit der man eigentlich konfrontiert wird. Wie tief will ich mit den Herrn gehen? Wie tief will ich mit Jesus gehen? Je tiefer wir gehen, desto interessanter wird das Leben werden. Aber es wird nicht leicht werden. Es wird voller Herausforderungen werden. Wir werden jegliches erleben. Leid, Einsamkeit, Schwierigkeiten. Man wird Not erleben, aber zur gleichen Zeit wird man alles haben. Man wird alles haben. Und das ist, was Gott, wozu er uns einlädt. Und das ist, wozu er dich heute einlädt. Ja? Sogar wenn wir unterwegs sind, einfach nochmal zu fragen, bin ich auf dem Weg? Und das ist meine Herausforderung für euch heute. Beten wir gemeinsam. Jesus, wir danken dir für dieses Wort, wir danken dir für Paulus, dass er so viele Jahre, vor so vielen tausenden Jahren diesen Brief aufs Papier geschrieben hat, dass er diese Themen angesprochen hat, die so wichtig für uns, für jeder Mensch ist, für die Menschheit. Und ich bete heute, dass diese Wahrheiten, die besprochen worden sind, in unseren Herzen hängen bleiben, dass du sie benutzt, um uns tiefer mit dir in unsere Beziehung zu ziehen, Herr Jesus, dass du uns tiefer auf dem Weg mit dir gemeinsam ziehst, damit wir wirklich voller Hoffnung leben können und diese Stärke ausleben können, dass wir in jeder Lebenslage wirklich eine unglaubliche Ausdauer und unglaubliche Hoffnung in jeder Umstand leben können, Herr Jesus, dass wir für andere auch Hoffnungsspenden sein können, aber am meisten, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs seiend dich erfreuen. Das ist mein Gebet. Und ich bete auch für den Rest des Tages und für den Rest dieser Woche, dass du mit uns sein wirst, Jesus. Geh vor uns, bereite den Weg für uns. Du weißt genau, was auf uns erwartet. Und du weißt, was schwierig sein wird, du weißt, was leicht sein wird, aber ich bete, dass wir einfach dazu bereit sind, mit dir gemeinsam zu gehen und in jeder Lage dir zu vertrauen. Und benutze die Momente, wo wir wirklich ein bisschen Ausdauer haben müssen, nicht nur uns selber zu stärken, sondern auch für andere ein Segen zu sein. Ich danke dir, dass du schon am Wirken bist und wir machen deinen Namen groß. Du bist der Einzige, der dazu würdig ist. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.